Liebe Freunde, ein Wiederholungstäter steht vor Gericht. Und der Richter sagt, ich muss mich doch sehr wundern. Erst vor 4 Wochen wurden sie erwischt, als sie bei Aldi ein paar Socken geklaut haben. Und jetzt sitzen sie schon wieder hier, weil sie wieder ein paar Socken geklaut haben. Na ja, sagt der Angeklagte, Herr Richter, so ein paar Aldi-Socken, die halten eben nicht länger als 4 Wochen. Auch Petrus ist ein Wiederholungstäter. Er steht innerhalb kurzer Zeit zum 2. Mal vor Gericht. Nicht, weil seine Socken nicht länger gehalten haben, sondern weil er den Mund nicht länger halten konnte. Sie hatten ihm verboten, in der Öffentlichkeit den Namen Jesus zu erwähnen. Und Petrus hatte sofort wie aus der Pistole geschossen gesagt, Einspruch, euer Ehren, wird nichts draus, mache ich nicht. Er hat trotz Redeverbot weiter von Jesus gepredigt und jetzt landet er mit seinem Kumpel Johannes zum 2. Mal vor Gericht wegen Widerstand gegen die Obrigkeit. Die Anklage lautet Ungehorsam gegen die Obrigkeit und die Antwort von Petrus lautet, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Apostelgeschichte 5, Vers 29, unsere Jahreslosung. Dieses Wort erspart lange Diskussionen. Dieses Wort muss jeder Christ auswendig wissen. Nicht bloß in dem Jahr, wo es wie diesmal als Jahreslosung dran ist, sondern immer. Denn nach diesem Wort muss der Christ immer leben und handeln. Der Gehorsam gegenüber Eltern und Vorgesetzten und der Obrigkeit und den staatlichen Behörden, das ist für uns Christen eine Selbstverständlichkeit. Wir sind ja keine Anarchisten. Aber dieser Gehorsam hört für uns selbstverständlich auf, wenn irgendjemand irgendetwas von uns verlangt, was gegen Gottes Willen ist. Dann gilt Apostelgeschichte 5, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist eine Grundsatzerklärung. Genau wie zum Beispiel das erste Gebot. Das heißt, ich bin der Herr dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. So, darüber wird nicht diskutiert. Genau wie über diese Grundsatzerklärung nicht. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, ist sozusagen die Konsequenz und Folge aus dem ersten Gebot. Ist ja klar, wenn Gott Gott ist, dann ist es für den Menschen das Beste, den Willen Gottes zu tun und sich nicht nach den Menschen zu orientieren. Weil das Leben des Menschen nur in Ordnung kommt, wenn der Mensch zu Gott kommt. Also ist die Hauptsache im Leben, zu Gott zu kommen, sich für ihn zu entscheiden, sich zu bekehren. Also hält sich Petrus nicht einen einzigen Satz länger bei seiner Grundsatzerklärung auf, sondern er hält auf der Stelle eine Bekehrungspredigt und sagt, Jesus, den ihr gehängt und getötet habt, den hat Gott auferweckt vom Tod, um euch Gelegenheit zur Bekehrung und Vergebung der Sünden zu geben. Bekehrung, da war es wieder mal raus. Dieses gefürchtete Wort, was schon Johannes den Täufer so unbeliebt gemacht hat, was Jesus so verhasst gemacht hatte, was bis heute viele Atheisten abschreckt, viele Christen aufregt, viele Theologen auf die Palme bringt. Bekehrung ist das rote Tuch für alle, die ihr Leben nicht Gott ausliefern wollen und die Gott nicht mehr gehorchen wollen als den Menschen. Denn Bekehrung heißt ja Lebensübergabe, heißt ja nicht mehr, ich bin der Chef, sondern ich ordne mich Gott unter. Bekehrung und Gehorsam, das sind seit jeher Reizworte. Die Menschen wollen einfach nicht ertragen, dass es eine Autorität gibt, die über ihnen steht, dass es Gott gibt, der ihnen sagt, wo es lang geht. Die Menschen können es einfach nicht ertragen, dass sie sich nach Gott und der Bibel richten sollen. Denn der Satz, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, der bedeutet ja zunächst erstmal Gott als Gott ernst zu nehmen. Also Gottes Wort ernst zu nehmen, also die Bibel ernst zu nehmen, denn da steht ja der Wille Gottes drin. Und wer seine eigene Meinung und die Meinung der Leute von heute höher stellt, also wer das menschliche Denken höher stellt als das Wort der Bibel, der gehorcht Menschen und ist Gott ungehorsam. Uns Christen ist das Denken ja nicht verboten, es gehört nur an die richtige Stelle. Die Bibel sagt mal, wir ordnen unser Denken unter den Gehorsam von Christus unter. Aber stattdessen, da wird ja heute von allen möglichen Bibelverdrehermännern an der Bibel rumgefummelt. Klare Aussagen werden einfach ausgehebelt, indem man sagt, da hat die Wissenschaft ganz neue Erkenntnisse. Oder so kann man das heute nicht mehr sagen. Und auf diese Unart und Weise, da werden dann Grundbegriffe der Bibel wie Bekehrung, Gericht, Sünde, Gehorsam einfach von der kirchlichen Speisekarte als ungenießbar gestrichen. Und was übrig bleibt, das ist schlappriges Liebesgesülze. Denn die Liebe wird dann auch nicht mehr im biblischen Sinne als Gehorsam, sondern im rein menschlichen Sinne als Gefühl verstanden. Und mit dem Wort Liebe, da lässt sich am Schluss alles rechtfertigen. Vom Ehebruch bis hin zur Mitarbeit bei der Stasi. Die geschah natürlich auch aus Liebe zur Kirche, um der Kirche Freiraum zu schaffen. Wer auf diese Art und Weise Weisungen von der Stasi entgegengenommen hat, der hat Menschen mehr gehorcht als Gott. Es ist einfach unvorstellbar, dass ein Mann wie Petrus sich auf so glattes Parkett begeben, wie es die Stasi ist, und dort nur davon gestolpt wäre. Der hat sich nicht mit der Tempelpolizei in irgendwelchen konspirativen Wohnungen getroffen, um mit denen einen Deal über Freiraum zu machen. Sondern er hatte den Freimut, einfach weiterzumachen, trotz Redeverbot weiter von Jesus zu predigen. Und alles auf eine einzige Karte zu setzen: man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. So handelt ein Mensch, der den Heiligen Geist hat. Und auch den, so sagt Petrus hier, den gibt Gott nur denen, die ihm gehorchen. Es geht hier also ständig um das Wort Gehorchen. Und wenn euch das inzwischen schon auf den Wecker geht, dann könnt ihr ja verstehen, wie das den Leuten damals auf den Wecker ging, die diese Predigt sich anhören mussten. Als Petrus dieses Reizwort von Bekehren und Gehorchen ausspricht, da bringt das seine Richter so richtig zur Weißglut. Als sie das aber hörten, ging es ihnen durch und durch, und sie beschlossen, die beiden zu töten. Es ging ihnen durch und durch. Da steht hier im Griechischen: es zersägte ihnen das Herz. Das heißt, die haben in ihrem tiefsten Innern ganz genau verstanden, wovon Petrus geredet hat. Die haben ganz genau begriffen, sie müssten sich ändern. Und genau das wollten sie nicht. Und deshalb wollten die nur noch eins: die Christen abschaffen. Diese Leute, die dauernd von Veränderung predigen, die müssen weg. Damit endlich Ruhe ist und damit sie endlich das machen konnten, was sie wollten. Das Jesusgeschwätz muss aufhören, dieser Bekehrungsrummel muss aufhören. Als sie das hörten, ging es ihnen durch und durch, und sie beschlossen, sie zu töten. Zu töten, das muss man sich mal vorstellen. Die beiden haben ja gar nichts gemacht, außer dass sie geredet haben, der Johannes und der Petrus. Die haben da gar nichts verbrochen, was die Todesstrafe wert ist. Das ist der blanke, blinde Hass, der sich hier ausspricht. Und so ist es geblieben, im Grunde genommen, bis heute. Vor der Forderung, Gott zu gehorchen und sich zu ihm zu bekehren, da kannst du nur zweierlei, also entweder du brichst zusammen und gehorchst, oder du musst Gott hassen. Entweder du gibst zu, du hast falsch gelebt und du brauchst die Vergebung, oder du gibst Gott Kontra. Und nun gibt es Leute, die versuchen, sich da rauszuhalten und einer Entscheidung auszuweichen. Die sind weder für noch gegen Jesus, die sind tolerant, neutral, abwartend. Vielleicht habt ihr Christen recht, vielleicht auch nicht. Wird sich ja herausstellen. Ich halte mich da raus. Abwarten und Tee trinken. Und der Erste, der diese Haltung eingenommen hat, das war ein gewisser Gamaliel, das war der berühmteste jüdische Gelehrte zur Zeit von Jesus. Der war wegen seiner Weisheit berühmt. Also wenn der den Mund aufmachte, da hielten alle anderen den Atem an. Und der hält hier also vor Gericht eine lange Rede und erzählt aus der letzten Geschichte, dass es verschiedene Aufstände gegeben hat und die sind alle pleite gegangen. Und jetzt kämen nur die Christen und wollen auch einen Aufstand machen und alles umkrempeln. Und da gibt er einen Rat und sagt: ach, lasst doch diese Männer in Ruhe, lasst die Christen laufen. Denn wenn ihr Vorhaben von Menschen kommt, löst sich alles sowieso von selber wieder auf. Falls aber Gott dahinter steht, dann seid ihr machtlos. Das klingt nicht nur logisch, das klingt ja auch fromm. Gott hat eigenmächtige Bewegungen, die in der Geschichte hochgekommen sind, eben pleite gehen lassen. Und wenn die Jesusbewegung auch nur eine eigenmächtige Bewegung ist, so eine Macke, ein Strohfeuer, eine menschliche Sache, wird es auch pleite gehen. Und gesetzt im Fall, die Jesusbewegung ist wirklich von Gott, dann könnt ihr nichts dagegen machen. Also gilt in jedem Falle die Entscheidung der Zukunft oder Zeit überlassen, abwarten und Tee trinken. Das alles hört sich gar nicht so übel an, aber es ist trotzdem falsch. Und zwar aus zweierlei Gründen. Erstens mal, der Gamaliel behauptet, in der Welt hat nur das Erfolg, was von Gott kommt, und was nicht von Gott kommt, hat keinen Erfolg. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Das stimmt schon. Viele Menschen und Bewegungen, die mal ganz gut losgegangen sind und die gottlos waren, die waren eine Weile da und dann sind sie wieder verschwunden. Angefangen zum Beispiel beim Pharao und seinem Großreich, mit den Weltreichen der Perser und der Römer und dem Großdeutschen Reich von Adolf Hitler und der allergrößten DDR von Honecker, und die sind ja alle eines Tages mal aus gewesen. In der Hitlerzeit, da gab es einen Jugendpfarrer, das war der Wilhelm Busch. Und der hat auch dauernd von Jesus geredet und deswegen haben die den dauernd ins Gefängnis gesteckt. Und eines Tages, da haben seine Vernehmer ihm mitgeteilt, dass sein Beruf als Jugendpfarrer überholt ist. Wir werden in Zukunft keine Jugendpfarrer mehr brauchen. Wir haben heute eine neue Weltanschauung. Das Christentum hat ausgespielt. Ich sage Ihnen, in 10 Jahren wird kein junger Mensch in Deutschland mehr wissen, wer ihr imaginärer Jesus ist. Dafür werden wir sorgen. Das war 1938. Genau 20 Jahre später, 1958, da hat der Albert Norden, der Chefpropagandist von Walter Ulbricht, Folgendes gesagt. Eines Tages müssen die Pfarrer von allein aufhören, weil ihnen die Luft und das Geld ausgeht. Wenn ihnen in den nächsten Jahren die letzten alten Frauen weggestorben sind, dann können sie nur noch die leeren Kirchenbänke anplärren. Auf diese unbelehrbaren Finsterlinge verzichten wir gern, denn sie sterben schneller aus als die Auerochsen. Gott hat dafür gesorgt, dass diese Großfressen abgegessen haben und in unserem Land nichts mehr zu melden haben. Nicht immer kommt der Zusammenbruch so schnell wie bei den Nazis oder bei den Kommunisten. Aber eins ist klar, nichts kann auf dieser Welt ewig bestehen, was auf Gewalt, auf Unterdrückung und auf Lüge aufgebaut ist. Sondern Gott selber wird die Unterdrücker stürzen und die Unterdrückten nach oben bringen. So haben wir es doch selber erlebt. Und so hat es ja Gott auch in der Bibel schon geschrieben. Gott stürzt die Mächtigen vom Thron und richtet die Unterdrückten auf. Und trotzdem ist die Behauptung des Gamaliel, dass alles, was gottlos ist, vergeht und nicht von Dauer ist, falsch. Es gibt Gottlosigkeiten, die dauern sehr lange. Das gibt zum Beispiel in unserem Land heidnischen Aberglauben, der ist älter als das Christentum. Gibt ja auch unter euch manche, die so rumrennen mit solchen Talismanen und Anhängern, heidnischen Zeichen, mit denen ihr Jesus beleidigt. Die Sünde ist älter als alles andere. Es gibt Lügen, die halten sich über Jahrtausende. Mancher ist gottlos bis in die Knochen und wird trotzdem steinalt. Die menschliche Dummheit ist auch steinalt. Man hat den Eindruck, die wird immer größer und die Engstirnigkeit wird immer breiter. Die Religionen wie der Islam, der Buddhismus, der Hinduismus sind ja auch uralt. Aber dass etwas schon lange da ist, ist doch noch nicht der Beweis, dass es wahr ist. Und umgekehrt, es kann etwas von Gott sein und trotzdem von ganz kurzer Dauer sein. Jesus zum Beispiel, der Sohn Gottes, der ja von Gott kam. Der hat es ja noch nicht mal bis zur Rente geschafft. Mit knapp 30 Jahren musste der sterben. Als Verbrecher ist er an einem Kreuz gestorben. Und trotzdem hat Jesus von sich gesagt, ich bin die Wahrheit. Die Wahrheit ist weder alt noch jung. Die Wahrheit ist eine Person. Jesus ist die Wahrheit. Und damit bin ich bei dem zweiten Grund, warum der Gamaliel nicht recht hat. Sein Ratschlag, abwarten, Tee trinken, das wäre ja schön und gut, wenn es sich hier nicht um die Entscheidung für Jesus handeln würde. Das geht doch nicht darum, in aller Seelenruhe abzuwarten, ob die Kirche abstirbt oder nicht. Sondern es geht um dein ewiges Seelenheil, ob du den ewigen Tod stirbst oder das ewige Leben hast. Es geht um Jesus, der gesagt hat, wer mich hat, hat das Leben. Und wer mich nicht hat, hat das Leben nicht. Wegen diesem Jesus ist Petrus angeklagt. Und in seiner Rede hat er seinen Anklägern gesagt, ich lese das nochmal vor, Jesus, den ihr gehängt und getötet habt, den hat Gott auferweckt vom Tod, um euch Gelegenheit zur Bekehrung und Vergebung der Sünden zu geben. Man muss sich mal vorstellen, zu wem Petrus hier redet. Der redet ja zu den Mördern von Jesus. Vor ihm sitzen die Richter, die Jesus verurteilt haben. Die haben den Tod eines Unschuldigen auf dem Gewissen. Und keiner von denen, auch der Gamaliel nicht, keiner von denen kann sagen, dass er ohne Sünde wäre. Und wenn es damals eine Gruppe von Menschen gegeben hat, die Vergebung ganz besonders nötig hatten, dann war es die Gruppe von diesen 70 Männern. Und denen, da kannst du mal sehen, wie groß Gottes Liebe ist, denen bietet Gott durch Petrus die Vergebung ihrer Schuld an. Vergebung gibt es aber nur für den, der seine Schuld bekennt und seine Schuld bereut. Der sein Leben Jesus gibt, der sich für ein Leben mit Jesus entscheidet. Es dreht sich alles um diesen Punkt der Entscheidung. Die Luft ist sozusagen dick voll von Entscheidung. Und da rät dieser Gamaliel, entscheidet euch nicht, noch nicht. Wartet noch. Es kann eben einer steinalt und gelehrt und ein berühmter und wissender Mensch sein und trotzdem falsche Ratschläge geben. Der Ratschlag des Gamaliel ist falsch. Und wenn dir dein eigener Pfarrer oder irgendein berühmter Christ sagt, entscheide dich noch nicht, bekehre dich noch nicht, warte ab, dann ist das falsch. Höre nicht auf solche Menschen. Gott sagt, heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann verstockt euer Herz nicht. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und ich sage dir, entscheide dich jetzt, heute, sofort. Du hast auch in deinem Leben Schuld. Für dich ist doch Christus auch am Kreuz gestorben. Du brauchst doch auch Vergebung deiner Sünden. Und selbst wenn du sagst, ich weiß gar nicht, was ich für Sünden begangen haben soll, ich habe gar nichts weiter Böses getan, ich habe weder geklaut noch irgendwas. Die eigentliche Sünde, das ist die, die die alleranständigsten Menschen auch haben. Wenn nämlich ein Mensch sagt, ich brauche Gott nicht, da kann er noch so gut und noch so anständig sein, da braucht er nie kriminell geworden zu sein. Einer, der das sagt, ich brauche Gott nicht, ich lebe ohne den, das ist ein Sünder. Sünde sein, das hat mit anständig und unanständig sein zunächst mal überhaupt nichts zu tun. Das ist eine Einstellung gegenüber Gott. Und aus dieser Einstellung, da folgen dann natürlich auch verkehrte Handlungen, die Bibel Sünde nennt. Und die gibt es da auch in deinem Leben. Du hast da auch die Vergebung nötig. Und deswegen bitte ich dich anstelle von Jesus, der mit ausgebreiteten Armen am Kreuz hing, ich bitte dich, lass dich doch versöhnen mit Gott. Ich weiß nicht, ob Gott den Männern von diesem Gerichtshof nochmal die Chance der Bekehrung gegeben hat. Ich weiß nur, dass an dem Tag, wo Petrus vor ihnen stand und predigte, da hatten sie diese Chance. Und ich weiß nicht, ob Gott dir nochmal die Chance der Bekehrung gibt. Ich weiß nur, dass du sie jetzt hast, wo ich zu dir rede. Und deshalb rate ich dir, verschiebe die Entscheidung nicht, sondern greif zu. Der Gamaliel, der war sozusagen zum Greifen nahe an Jesus dran. Aber der hat nicht zugegriffen. Der hat nichts begriffen. Der hat einfach nicht begriffen, dass dort, wo von Jesus geredet wird, es um eine Entscheidung geht. Der hielt es ja immerhin für möglich, dass Jesus von Gott sein könnte. Aber eben nur eventuell, vielleicht, der Gamaliel, der hat sich nicht entschieden. Der wählt nicht. Der lässt alles in der Schwebe. Gamaliel ist ein toleranter Mensch. Der sagt, ich habe nichts gegen die Christen, ich habe nichts für die Christen. Ich habe meinen Glauben, habt ihr euren Glauben. Es soll jeder nach seiner Fasson selig werden. Und als er seine Rede gehalten hat, da schließen sich alle anderen seinem Toleranzgedanken an. Bloß wie die in Wirklichkeit denken, was Machthaber dieses Schlages in Wirklichkeit für Menschen sind, das zeigt der Fortgang der Geschichte. Die lassen nämlich die Apostel nicht laufen, sondern die lassen die auspeitschen. Also nicht die angeblich intoleranten Christen, sondern die so toleranten Nichtchristen, das sind diejenigen, die rohe Gewalt anwenden. Jetzt zeigt sich mal, dass das ganze liberale und humanistische und hochgeistige Toleranzgeschwafel nichts weiter ist als versteckter Jesushass. Und es zeigt sich, dass Jesus recht hat mit seiner Behauptung, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Die hätten ja die Apostel in Ruhe lassen können. Die hätten sie nach Hause gehen lassen können. Aber sie haben sie auspeitschen lassen. Und auspeitschen, das ist die Strafe, die in ihrem Schweregrad als letztes vor der Todesstrafe steht. 39 Hiebe mit einer dreigliedrigen Peitsche, wo Knochen und Eisenstücke drin sind, auf den nackigen Rücken. 40 Schläge, weniger eins. Also wenn du diese Tortur hinter dir hast, da hörst du die Engel singen. Und tatsächlich so ist das. Petrus und Johannes, die hören die Engel singen. In ihren geschundenen Körpern, da lebt eine Seele, die bei Gott geborgen ist und die unantastbar und unangreifbar ist für die Folterwerkzeuge der Christushasser. Und trotz des Blutes, das ihnen den Rücken runterläuft, und trotz der Tränen, die ihnen das Gesicht runterlaufen, da laufen die voll Freude nach Hause. So steht das hier. Also das ist das Größte in dieser Geschichte. Das lese ich euch jetzt vor. Man rief die Apostel wieder rein, peitschte sie aus und ließ sie frei, verbot ihnen aber weiterhin öffentlich von Jesus zu sprechen. Die Apostel aber verließen den Rat voll Freude, weil Gott sie für wert gehalten hatte, für Jesus zu leiden. Das ist doch mal eine Veränderung. Petrus, der gleiche Mensch, der vorher Angst hatte, für Jesus leiden zu müssen, der ist jetzt voll Freude, für Jesus leiden zu dürfen. Und unbelehrbar und unverbesserlich, da geht er den Weg des offenen Bekenntnisses. Unbeirrbar verkündigten sie Tag für Tag im Tempel und in den Häusern die gute Nachricht, dass Jesus der versprochene Retter ist. Siehst du, so ist das, wenn man Gott mehr gehorcht als den Menschen. Und denen, die Gott mehr gehorchen als den Menschen, denen hat Jesus dreierlei versprochen. Sie werden äußerlich verfolgt, innerlich frei und unendlich glücklich sein. Lasst uns jetzt beten. Lutz, kommst du.
Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass dein Wort uns Anweisungen und Richtlinien für unser Leben gibt. Ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass wenn wir dir gehorchen, unser Leben glücklich wird, egal welche äußeren Umstände uns erwarten. Herr, hab Dank, dass du immer bei uns bist und dass du immer wieder zur Entscheidung rufst und uns die Chance gibst, für dich uns zu entscheiden. Herr, und alles, was uns bewegt, das legen wir in die Worte, die du deine Jünger gelehrt hast. Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.